lass doch mal vom Ergebnis her kommen. Und wenn ich das Ergebnis klar habe, was brauche ich denn, um dieses Ergebnis jetzt zu erreichen?
Wir sind heute in Münster bei Atruvia, dem Digitalisierungspartner für die genossenschaftliche Finanzgruppe. Und ich freue mich sehr, heute mit Ortwin Riske sprechen zu dürfen. Ortwin ist Interims Service Lead für das Portfolio Steering und Pricing. Das heißt, er ist in seiner Rolle verantwortlich für die strategische Ausrichtung und für das effiziente Management des Lösungsportfolios der Atruvia. Ja. Herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen.
Schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen.
Ortwin, lass uns thematisch gerne ein bisschen breiter einsteigen, bevor wir dann auf dein Thema Portfolio Management auch kommen. Welches Ziel verfolgt eigentlich Atruvia und wie hilft Agilität dabei?
Als zentraler Digitalisierungspartner der Volks- und Raiffeisenbanken ist unser oberstes Ziel, die Banken erfolgreich zu machen in ihrem Geschäft mit ihren Kunden. Und dazu gehört immer mehr natürlich das digitale Geschäft der Endkunden auch mit dazu. Das heißt, wir möchten die Prozesse stark digitalisieren. Dafür müssen wir sie teilweise helfen zu standardisieren und die Automation auch weiter voranzutreiben. Gleichzeitig sind wir als jetzt fusioniertes Unternehmen der Atruvia natürlich noch in der Konsolidierungsphase und versuchen eben auch alle Altsysteme in einem System quasi aufgehen zu lassen und da auch ja, Mehrwerte draus zu schaffen.
Und wo braucht es da Agilität?
Agilität kommt an der Stelle zum Einsatz, weil natürlich dieses ganze Unterfangen bei ca. 700 Volks- und Raiffeisenbanken plus eine Anzahl x Privatbanken, das heißt rund 1000 Kunden in einem Bankwesen natürlich höchst komplex ist. Wir sind in einem höchst komplexen technologischen Umfeld unterwegs, in einer höchst komplexen politischen Situation, die wir weltweit momentan haben. Und das alles kann, glaube ich, keiner mehr als 3 Monate sozusagen im Voraus überblicken, was alles kommen wird. Und deswegen haben wir gesagt, dieser Komplexität werden wir am besten Herr, indem wir das in kurzen Zyklen auch immer wieder überprüfen, ob wir richtig unterwegs sind oder was wir anpassen müssen. Das ist unsere Antwort auf Komplexität in allen Aspekten.
Also Agilität als Antwort auf Komplexität. Was bedeutet denn Agilität noch für Atruvia oder auch für dich persönlich?
Bedeutet das erstes Mal, dass man viel mehr Disziplin an den Tag legen muss, ja? Sich viel mehr auch unsicheren Herangehensweisen widmen muss, dass man Transparenz schaffen muss, dass man Entscheidungen überprüfen muss, dass man dabei ehrlich sein darf und sagen kann, okay, das war jetzt ein guter Ansatz, das war es aber noch nicht, wir gehen einen anderen Weg. Das heißt, dass man sich regelmäßig überprüft in kurzen Zyklen, auf ein durchaus verlässliches Ziel hinarbeitet.
Du hast jetzt mal von Agilität gesprochen, mal von Transformation gesprochen. Wie werden denn diese Bezeichnungen verwendet? Wie geht ihr denn mit diesen zum Teil ja auch als Buzzwords empfundenen Begrifflichkeiten hier um?
Die Transformation ist das, was wir quasi nach der Fusion mit ein bisschen Abstand eingeleitet haben. Und auf dem Weg befinden wir uns heute noch. Das heißt, wir haben gesagt, wir können nicht weitermachen wie bisher. Wir haben größere Änderungen herbeigeführt und haben aber auch ganz im agilen Sinne Inspect and Adapt gemacht und nach gewissen Zeitframes auch geguckt, was hat sich bewährt, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Und haben auch im Sinne einer fortlaufenden Transformation jetzt neue Impulse geschaffen, indem man dann andere Teile der Organisation nochmal überarbeitet hat, Rollen überarbeitet hat. Und das ist jetzt zu einem dauerhaften Transformationsprozess geworden, der auch nicht geplant ist, dass der jetzt irgendwann endet im Sinne eines Projektes. Und im Ganzen unterliegen einfach grundlegend agile Werte, sei das Ergebnisorientierung, sei das Transparenz, sei das Thema Miteinander auch Themen zu bewegen.
Kannst du für uns dein Thema agiles Portfolio Management da mal einsortieren in diese Transformation?
Natürlich kann ich das. Beim agilen Portfolio Management haben wir uns ganz am Anfang ein Leitsatz gegeben. Und der Leitsatz lautet, die Energie des Unternehmens dorthin zu lenken, wo der größte Wert entsteht. Und das Ganze zyklisch, also zyklisch dorthin zu lenken, wo der größte Wert entsteht und das Ganze transparent für unsere Kunden. Und wir haben dann schnell festgestellt, wir müssten das nochmal überarbeiten, haben dann gesagt, transparent für unsere Mitarbeiter und unsere Kunden oder unsere Mitarbeitenden und unsere Kunden. Also sprich, ich wiederhole den Leitsatz nochmal, also sprich, wir leiten die Energie des Unternehmens dort zyklisch dorthin, wo der größte Wert entsteht, transparent für unsere Mitarbeitenden und Kunden. Und das ist quasi die Triebfeder geworden, zu sagen, iterativ, wie können wir das tun? Wie können wir das machen? Und am Anfang haben wir damit gearbeitet, im agilen Portfolio-Management überhaupt mal transparent zu machen auf Top-Management-Ebene, das heißt Vorstand und die erste Führungsebene. Was planen wir denn in einem Jahr? Und jeder, der plant, kennt das. Man setzt sich im Herbst zusammen, macht einen Plan, verteilt die Budgets und trifft sich dann, mal ganz platt gesagt, ein Jahr später und guckt, wie es gelaufen ist. Macht natürlich keiner so, aber so könnte man es ja mal überzogen sagen. Und was wir gesagt haben, dieses zyklisch dorthin lenken, wo der größte Nutzen entsteht, heißt, wir müssen schon mal unterjährig draufschauen. Das heißt, wir müssen erst mal wissen, was haben wir überhaupt geplant. Das heißt, dieses transparent machen auf Top-Management-Ebene. Wir müssen zyklisch draufschauen, das machen wir einmal im Quartal. Und wir müssen dann auch bereit sein, zu lenken, die Energie zu lenken, das heißt Entscheidungen zu treffen. Auch mal zu sagen, okay, komm, hier das Thema stoppen wir oder fahren wir ein bisschen runter, weil ein anderes Thema gerade sich reindrängt, weil vielleicht eine gewisse Lage sich geändert hat, eine gewisse Regulatorik kommt oder eine gewisse Situation entstanden ist. Und so geht es dann weiter und diese Transparenz nicht nur für uns zu schaffen, sondern das Ganze auch unseren Kunden gegenüber transparent zu machen. Das haben wir eben auch konsequent gemacht. In dem Moment, wo wir planen und wo wir entscheiden, das ist es jetzt für diesen Moment, ist das quasi am nächsten Tag auch auf unserer Strategie- und Portfolio-Plattform transparent für unsere Kunden und Partner einsehbar. Und das ist schon enorm mächtiger Wert, der dort Einzug gehalten hat. Weil mit der Transparenz hatten wir es am Anfang nicht ganz so. Da sagt man ja auch, wenn wir was sagen, dann werden wir ja daran gemessen. Und mittlerweile hat sich das aber kulturell in der Gruppe ganz gut etabliert.
Zum Thema Veränderung. Ihr priorisiert ja sehr stringent und auch immer wieder neu.
Ja.
So, wie genau macht ihr das?
Wir bedienen uns da so einer ganz leichtgewichtigen Priorisierungslogik, die sich WSJF nennt. Also WSJF steht für Weitest Shortest Job First. Da aber keine Angst, das ist im Endeffekt nichts anderes als eine Kosten-Nutzen-Vergleich, wobei auf der Nutzenseite einfach verschiedene Aspekte stehen. Also oft fangen wir mal mit der Kostenseite an, also unterm Strich stehen dann, was kostet mich das an Budgets, externe Mittel, Investitionen, aber auch an internen Kompetenzen, welche Menschen müssen damit in welchen Aufwänden reingerechnet werden. Daraus ermitteln wir eine Gesamtkostenzahl in Euro. Und oben auf der Nutzenseite haben wir so Aspekte wie Kunden-Value, also Customer-Value, wie Business-Value, also Unternehmenswert für uns. Wir haben aber auch Aspekte wie Opportunity-Enablement, also welche Möglichkeiten ergeben sich daraus, oder einen Risk-Reduction-Wert, das heißt, welche Risiken mitigieren wir dadurch. Wir haben auch einen anderen Wert noch, Time-Criticality, also sprich, wie zeitkritisch, wie dringend ist das. Und diese fünf Werte auf der Nutzenseite, die werden mathematisch zu einem Wert addiert und daraus ergibt sich dann in dem Vergleich zur Kostenseite einfach ein numerischer Wert, der uns hilft, die Sachen in eine Reihung zu bringen.
Was ist denn also neben dem eigentlichen Ergebnis der Priorisierung an sich, wozu ist dieser Ansatz denn gut? Also welche Effekte beobachtest du gern?
Dieser Ansatz, der hat mitnichten den Anspruch, dass er perfekt ist. Der hat auch mitnichten, der ist absolut diskutierbar. Man kann alles Mögliche sagen, das stimmt aber nicht oder hier ist irgendwas nicht richtig kalkuliert. Der große Nutzen, den uns diese Methodik aber bringt, wahrscheinlich wie auch andere Methodiken das bringen könnten, der große Nutzen, den das bringt, ist, dass wir einfach eine initiale Reihung herstellen können und dann nur noch über die Abweichungen oder Ausnahmen diskutieren müssen. Das heißt, der Anspruch ist, dass wir eine Reihung vornehmen, wo wir dann in einem Managementkreis vielleicht noch über 10-20% diskutieren müssen, ob die wirklich richtig sind, dass sie da unten sind oder ob sie da oben sind. Und wir eben aber nicht jedes einzelne Vorhaben diskutieren müssen, an welche Stelle in dieser Priorisierung das hingehört.
Dieses zugrunde gelegte Thema, dass viel zu viele Themen im Raum sind,
ja,
und dass es immer darum geht, den Fokus auf die richtigen Dinge zu lenken, das beschäftigt ja ganz viele Organisationen und, ja, Menschen. So, jetzt habt ihr für euch dann eine gute Methodik gefunden. Und neben der, oder eine Priorisierung ist ja immer nur dann wirksam, wenn man auch konsequent Dinge nicht tut, die depriorisiert wurden. Ja. Wie geht, und das ist sehr schwierig.
Ja? Der größte Spaß.
Der größte Spaß, sagst du. Dann sag doch mal, warum ist es der größte Spaß? Wie gelingt's?
Nein, ich ist ein bisschen Zynismus dabei. Also es ist ja keine Kunst zu priorisieren. Das kann jeder von uns. Das haben wir auch tausendfach gemacht. Die Kunst ist, etwas zu depriorisieren. Und wenn wir es jetzt mal, jetzt gehen wir mal weg von dieser großen Unternehmensebene, gehen mal in unseren Alltag rein. Ja? Und damit vergleiche ich es auch. Und dann kann man auch den Vergleich ziehen. Wenn ich morgens aufstehe, möchte ich mir doch irgendwie sagen können, was ist das, was heute diesen Tag erfolgreich macht? Was sind die 2, 3 Sachen, die heute auf jeden Fall passiert sein müssen? Vermutlich habe ich dann über diese 2, 3 Themen, die auf jeden Fall passieren müssen, noch eine ganze Reihe von Themen, die auch passieren sollten. Und vermutlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, ich werde am Abend nicht alles geschafft haben. Und jetzt stellen wir uns doch mal vor, ich würde schon am Morgen entscheiden, was ich am Abend nicht geschafft haben werde. Das wäre doch viel cooler, als sich abends überraschen zu lassen und frustriert ins Bett zu gehen, dass man nicht alles geschafft hat. Und von diesem Gedanken sich leiten zu lassen, das kann ich genauso auf ein Team oder auch aufs Unternehmen übertragen und sagen, wollen wir uns wirklich überraschen lassen, was nicht passiert sein wird, oder möchten wir es bestmöglichst vorne entscheiden? Und von diesem Gedanken, sich mit dem auseinanderzusetzen, der macht wenig Spaß. Aber wenn man es vorne tut, macht es viel mehr Spaß, als wenn man sich hinten überraschen lässt, was nicht fertig geworden ist. Das heißt nicht, dass wir das perfekt können, aber sich mal genau so an diese Aufgabe heranzuwagen und sich am Start einer Iteration, eines Sprints oder eines Tages zu fragen, möchte ich mich hinten überraschen lassen oder möchte ich es heute selber entscheiden, was ich hinten nicht gemacht haben werde?
Und an jedem Thema hängt ja ein Team, hängen ja Menschen, die davon überzeugt sind, dass das Thema gut und wichtig ist und dass es auch jetzt gut und wichtig ist.
Ja.
Und wie schafft ihr das, wenn so ein Thema depriorisiert ist, das gut an dieses Team, an diese Menschen auch zu vermitteln, dass die trotzdem auch morgen mit Spaß und Motivation weitermachen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich mit seinem Team darüber klar wird, was man erreichen möchte. Das heißt, welche Ergebnisse man erzielen möchte und weniger permanent thematisiert, was man alles tun möchte.
Also sprich immer wieder den Blick einmal hoch auf das große Ganze, das eigentliche Ziel, das dahinter steht.
Genau, und das auch immer wieder zu überprüfen. Immer wieder zu sagen, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Und ja, wir haben einen super Plan, wir haben einen total tollen Plan. Aber was wollen wir eigentlich erreichen und schaffen wir das mit dem Plan noch? Und wenn nicht, können wir es dann bitte gleich entscheiden, was wir nicht geschafft haben werden. Oder wollen wir uns überraschen lassen? Und immer wieder diese Frage stellen, haben wir wirklich Lust, uns am Ende überraschen zu lassen oder können wir es gleich entscheiden? Ich habe vorhin so gesagt, das macht Spaß zu depriorisieren, aber das ist genau, wenn man sich diese Aufgabe gibt und daran Spaß entwickelt und sich damit auseinandersetzt, zu sagen, lass es uns doch gleich entscheiden, lass es uns doch nicht später tun oder irgendwie passieren lassen.
Jetzt hast du gerade von einem Plan gesprochen und Pläne haben es ja an sich, dass gerade wenn man die Pläne selbst gemacht hat, dass man sie schon gerne auch genauso umsetzt. So, und das ist ja aber Teil eures Vorgehens, auch auf eigene Pläne immer wieder kritisch zu schauen und es auch zu schaffen, zu sagen, jetzt ist die Weggabelung doch eine andere und wir müssen unseren selbstentwickelten Plan anpassen. Wie gelingt das, diese Anpassungsfähigkeit? Wie schafft ihr das?
Zunächst mal, in meinen knapp 30 Jahren Berufserfahrung kenne ich keinen Plan, der 1:1 so durchgeführt wurde. viele Projekte gemacht, habe auch viel klassisches Projektmanagement gemacht. Da gab es ja dann auch das ganze Change Management. Da hat man das dann einfach reaktiv gemacht, Sachen anzupassen. Wenn man das von vornherein mit einplant, dass ein Plan wahrscheinlich sowieso nie so passieren wird, wie er geplant ist und gleich von Anfang an, man sagt ja so schön, Inspect and Adapt Phasen einplant und sagt, ich schaue da immer wieder drauf und plane das ein, dass ich einen Plan überprüfe, dann kommt das auch aus dieser Negativecke raus, habe ich das Gefühl und die Überzeugung. Also nochmal den Vergleich am Anfang, in Projekten musste ich mich ja immer dafür rechtfertigen, warum mein Plan nicht funktioniert, musste zu Kreuze kriechen und erklären, warum ich jetzt einen Change habe. Und es war ja so negativ behaftet. Ja, es war ja immer so, boah, der hat schlecht geplant, weil der Plan muss jetzt geändert werden. Auf der anderen Seite, jetzt beim agilen Herangehen, habe ich gar nicht den Anspruch, dass der Plan zu 100% richtig sein muss, sondern ich sage, ich mache einen bestmöglichen Plan und ich bin von dem auch überzeugt, aber ich plane ein, den immer wieder zu überprüfen und zu aktualisieren. Damit kommt er aus diesem Rechtfertigungsmodus raus und ich komme in die Möglichkeit zu sagen, das war von Anfang an geplant, dass wir da nachjustieren und zwar nach jedem Quartal, nach jedem Monat und so weiter. Und da finde ich schon einen sehr wichtigen Aspekt und ja auch sehr viel Energie drin aus diesem nicht negativ sich rechtfertigen müssen, sondern proaktiv. Es ist gewünscht, einen Plan immer wieder anzupassen.
Also eine ganz andere Bewertung der Anpassung von Plänen. Gibt es denn, hast du noch ein Beispiel, wo sich so eine Bewertung, wo ja ganz viel dranhängt, auch kulturell viel dranhängt, wo sich so eine Bewertung wirklich verändert hat? Ja, wo man vorher so drauf geschaut hat und jetzt schaut man so drauf.
Ich sage immer ganz gerne, lass es uns doch vom Ergebnis her angehen. Ja? Das ist, glaube ich, schon der größte Mind-Change, den ich selber für mich gemacht habe, immer zu sagen, was ist das Ergebnis, das ich XY erreicht haben möchte, Ende des Jahres oder Ende des Tages oder was auch immer. Sich nicht selber daran zu messen, was man jetzt tun möchte, sondern zu sagen, was möchte ich erreicht haben. Das klingt so platt und es klingt so nach so einem Buzzword, aber es wirklich in sich zu spüren, sich ehrlich zu machen und zu sagen, was ist das, was ich erreicht haben möchte? Und auf dem Weg gibt es ganz viele Abzweigungen, die nicht funktionieren werden, aber ich halte an dem fest, ich möchte das erreicht haben. Und sich nicht jeden Tag damit auseinanderzusetzen, was ich plane zu tun und dann zu überlegen, ob ich denn das, was ich geplant habe zu tun, irgendwie umgesetzt bekommen. Und deswegen ist dieser Satz so wichtig, lass doch mal vom Ergebnis herkommen. Und wenn ich das Ergebnis klar habe, was brauche ich denn, um dieses Ergebnis jetzt zu erreichen? Das Ergebnis kann ganz weit weg sein, das kann 2030 sein. Das ist okay, ich weiß, ich möchte 2030 dorthin. Und mit dem, was ich heute weiß, da kommt ein zweiter wichtiger Satz rein, ich arbeite mit dem, was da ist, was ich heute sehe, was ich heute kenne und versuche damit, das Bestmögliche zu erreichen. Und diese zwei Sätze in Kombination. Einmal zu sagen, ich weiß, was ich als Ergebnis erreichen möchte und ich bin mir bewusst über die Rahmenbedingungen, die ich jetzt habe und ich akzeptiere sie so und ich bin bereit, das nach vorne hin einzusetzen. Und nicht zu hadern, ja, ich kann aber nicht, weil mir fehlt ja das und das. Mag ja alles sein, aber ich weiß, was ich jetzt habe. Mit dem, was ich habe, kann ich arbeiten. Mit der Rückbetrachtung, mit dem Wissen, was ich nicht habe, damit kann ich auch nichts anfangen.
Was hat sich sonst denn noch verändert, was aus deiner Sicht von einer großen Bedeutung ist?
Genau, wenn wir nochmal diesen Satz nehmen, vom Ergebnis herkommen, sich daran messen, wann das Ergebnis da ist, ist es ja häufig, oder ich erlebe es häufig, dass wir in Konzepten denken, ja? Mein Projekt macht ein tolles Fachkonzept und erstellt ein Konzept XY. Oder das Ziel dieser Maßnahme ist, ein Konzept zu haben. Ein Konzept ist selten ein Ergebnis, woran irgendein Kunde oder irgendein Endkunde irgendwas merkt. Der Endkunde oder Kunde merkt es ja eigentlich erst, wenn das Konzept umgesetzt ist. Deswegen finde ich es nochmal wichtig zu sagen, sich auf das Ergebnis zu orientieren. Und auf dem Weg zum Ergebnis brauche ich vielleicht irgendwo ein Konzept. Aber das Konzept sollten wir nicht so sehr feiern, weil das Konzept selber meistens wahrscheinlich in der Schublade liegt und selber nicht Wirkung entfaltet beim Kunden.
Also Ergebnisorientierung, Konzept verstehen als ein Mittel zum Zweck, als ein Werkzeug, aber nicht mehr. Und diese Klarheit, welcher Rahmen ist da, welche Ressourcen, Kapazitäten etc. haben wir, was sind äußere Einflussbedingungen und genau das auch im positivsten Sinne verwenden, um zum Ergebnis zu kommen. Das sind so die wichtigen Elemente, die du rausgearbeitet hast. Und wie sortiert sich das ein in das agile Portfolio-Management?
Im agilen Portfolio-Management, wenn wir jetzt in die Jahresplanung gehen, dann geht dem eine Planungsphase voraus. Das heißt, wir ermitteln in den Geschäftsfeldern des Hauses unter Kundeneinbindung, was sind denn jetzt eigentlich die Belange am Markt. Wir richten uns an strategischen Impulsen aus, sagen, was braucht es denn als nächstes? Und dann werden Vorhaben formuliert und in die Planung eingebracht. Bei diesen Planungen ist auch immer hinterlegt, ganz grobe Schätzung, wer da mit wie viel Tagen oder wie viel Aufwand drin notwendig ist, wie viel Geld notwendig ist, um das Ergebnis zu erlangen. Und das Ergebnis wird auch klar formuliert. Das heißt, wir haben in so einem Vorhaben einmal ein Lieferversprechen hin zum Kunden, inklusive Mehrwert, Zielsetzung, Liefergegenstände. Und wir haben eine Betrachtung dessen, was wir dafür brauchen. Also sei das jetzt Menschen, Kompetenzen, Aufwand, Geld, Rahmenbedingungen etc. Das haben wir ja nicht nur einmal, sondern jetzt im Beispiel dieses Jahres haben wir für 2026 ca. 182 Vorhaben geplant. Und es kommt wieder dieser Punkt. Ich weiß vorher, dass wir nicht alle 182 Vorhaben auf einmal angehen können, auch wenn sie alle wichtig sind. Und jetzt wird während der Planung quasi eine beziehungsweise mehrere rote Linien angelegt. Eine rote Linie für Geld, für Investitionen, für Fremdleistungen, aber auch rote Linien, wer braucht denn welche Spezialkompetenzen und bei wem gehen diese Spezialkompetenzen aus und wer kann ohne diese Spezialkompetenzen sein Ziel niemals erreichen. So versuchen wir das dann auszutarieren entlang der Priorisierung und zu sagen, hier bis zu diesen 162 trauen wir uns zu, damit mal ins Jahr zu starten und die anderen lassen wir auch bewusst im Backlog und sagen, darüber reden wir später nochmal. Und so passiert auch da dieses Ausloten, was ist das Ergebnis, auf das wir hinarbeiten und welchen Rahmen haben wir jetzt aber auch gerade im Moment zur Verfügung, um wirklich was zu starten.
Welche drei Dinge würdest du denn anderen Organisationen empfehlen, die ihre Portfoliosteuerung verändern wollen?
Auf jeden Fall das Ganze von den Ergebnissen her anzugehen. Also die Ergebnisse, die man als Organisation erreichen möchte, in den Vordergrund stellen und nicht die Herangehensweise, wie man das plant zu tun. Und dabei sich auch zu erlauben, nicht perfekt unterwegs zu sein und dieses Nicht-Perfekte zu zelebrieren, indem man sagt, lass es uns doch einfach nach 3 Monaten anschauen und überprüfen, ob das, was wir angenommen haben, richtig ist. Also wirklich dieses Inspect and Adapt zu leben, sich zu erlauben, Fehler zu machen, die auch zu erkennen und aktiv gegenzusteuern. Und das Dritte, was ich mir für jeden wünsche, ist nicht in der Retrospektive zu leben, erst nicht, sie nicht zu machen, sondern einfach zu sagen, was habe ich heute hier zur Verfügung als Unternehmen, als Team, als Person und damit nach vorne zu schauen und zu sagen, was kann ich heute mit Blick auf das Ergebnis am besten beitragen.
Martin, wir können ganz viel mitnehmen aus dem Gespräch. Was ich persönlich nochmal mitnehme, das schwang in vielem durch, was du gesagt hast, ist, es kommt nicht so sehr drauf an, wie man es macht, sondern es kommt immer darauf an, was man eigentlich erreichen will. Ja. In dem Sinne, ganz herzlichen Dank für deine offenen und ehrlichen Einblicke. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank, dass ihr hier wart.